dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, immer wieder erscheinen in der Zeit neben den politischen Artikeln auch verblüffend unreflektierte und naive Artikel über das Christentum, über Engel und Engelsforscher, über den Wert des Glaubens, über die schreckliche Einsamkeit von Päpsten und ihrer Verantwortung für uns alle und für die Welt, über Maria, die bescheidene Gottesmutter, über Josef, den vergessenen Ziehvater eines Gottessohnes und natürlich über Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, sicherlich auch für die journalistischen Sünden der Redaktion, denn derer gab es viele. Und eine ganz besonders schwere Sünde sind übrigens lange Sätze in Podcasts. Und das kommt also ebenfalls auf die Rechnung. Also Jesus ist nicht umsonst gestorben. Ja, und wenn wir gerade beim Sündigen sind, begrüße ich sogleich die Ketzer und Ketzerinnen, die gelegentlich dem Heiligen Geist lästern. Was aber, muss ich euch sagen, vergeblich ist, weil der Heilige Geist nur Hebräisch spricht. Und er müsste stattdessen Schwäbisch, Bayerisch oder Fränkisch sprechen, damit er uns wenigstens teilweise verstehen kann. Das war übrigens schon wieder ein langer Satz. Aber egal, hallo ihr Ketzer, ich begrüße Ramona, Viktor, Matthias und Christian. Hallo ihr Ketzer.
Hallo.
Hallo, scheiß auf den Heiligen Geist.
Hallo.
Hallo.
Wollte ich auch sagen, habe ich mir verkniffen.
So, Viktor dreht eine Ehrenrunde im Fegefeuer, das kann dauern. So, kurze Einführung, um was geht es? Es geht jetzt um nicht den theologischen Jesus, sondern es geht um den menschlichen Jesus. Wie war er als Mensch? Wie hat er sein Leben empfunden? Wie kam er zurecht mit seinem himmlischen Vater? Was trieb ihn an? Was macht ihn glücklich? Was verzweifelt? Und diese Fragen beantwortet uns Patrick Schwarz. Patrick Schwarz, Jahrgang 1970, ist geschäftsführender Redakteur der Zeit. Also schon ein hohes Tier in der Zeit. Und er ist zudem als Geschäftsführer verantwortlich für Christ und Welt. Also diesen extra Seiten der Zeit über den christlichen Glauben. Und was erwartet euch in diesem Beitrag? Ich werde einige seiner Darstellungen über das Leben von Jesus vortragen, die er mit großem Gefühl und noch größerem Pathos aufgeschrieben hat. Und anschließend werden dann die Ketzer es bewerten. Und das wird ein großer Spaß, so viel kann ich schon versprechen. Und ich starte direkt mit der Einleitung, damit ihr schnell versteht, in welche Richtung die ganze Sache läuft. Los geht's! Also, Patrick Schwarz, der Autor, stellt Jesus als Teenager und ganz normalen Menschen dar, der ein besonderes Schicksal zu tragen hat. Zitat:
Hätte man Jesus gemocht? Das Kind, den Teenager, den jungen Mann? Hat er sich eigentlich selbst gemocht? Oder war er zerrissen, rang er mit sich selbst, der Welt und einem sagenhaft fernen Vater, einer ständig abwesenden und zugleich überall anwesenden Übermacht? Man muss sich das mal vorstellen, ein Zimmermannssohn aus Nazareth, Handwerker wahrscheinlich auch selbst, hatte die fixe Idee, Gott sei sein Vater. Wie hält man das im Kopf aus? Darüber nicht verrückt zu werden, bereits das macht Jesus den Menschen so besonders, dass noch zwei Jahrtausende später mehr als 2 Milliarden Menschen Jahr um Jahr seinen Geburtstag begehen, das Weltereignis Weihnachten.
Zitat Ende von Patrick Schwarz in der Zeit. Und es geht noch ein kleines Stückchen weiter, dass ich dann genug Fleisch auf den Knochen gelegt habe für die schon zähnefletschenden Meute der Ketzer. Aber ich will noch auf eins hinweisen. Sehr routiniert und sehr geschickt wird gleich der Vorwurf der blinden oder wörtlichen Bibelgläubigkeit entkräftet, indem man ein aufgeklärtes Wissen ganz an den Anfang stellt. Und das leistet jetzt das nächste Zitat. Und dann seid ihr dran, liebe Ketzer. Zitat:
Seit mindestens 150 Jahren pulverisieren Forscher biblische Gewissheiten. Die Volkszählung, zu der Maria und Josef unterwegs gewesen sein sollen, gab es gar nicht. Die heiligen drei Könige standen vielleicht an der Krippe, aber Könige waren sie sicher nicht. Nicht mal Jesus' Geburtsjahr stimmt. Es liegt nicht im Jahr Null, sondern ein paar Jahre davor. All das weiß man heute. Und mit jeder Schicht, die Theologie und Archäologie von dem liebgewonnenen Jesusgeschichten abgetragen haben, blieb eine noch ein bisschen rohere, ungeschliffenere Figur im Zentrum zurück. Mensch Jesus, wer war der Mann eigentlich?
Zitat Ende von Patrick Schwarz und der Zeit. Ja, wie findet ihr diese Einleitung, Matthias?
Irgendwann müsste man ja redlicherweise mal fragen, okay, wenn da schon so viel erfunden ist, müssen wir nicht davon ausgehen, dass der Rest auch erfunden ist. Denn wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man ja, dass diese ganzen Jesus-Geschichten aus dem Alten Testament heraus modelliert wurden oder darauf anspielen. Und das müsste einen ja nochmal skeptischer machen.
Paulus wusste ja nichts von Teenager-Jesus zu berichten. Und er hat offensichtlich die Vorstellung, das Walnussmodell, das heißt, wir knacken die Schale von der Jesus-Geschichte und finden einen Kern. Könnte auch vielleicht auch ein Apfel sein. Das heißt, wir schmeißen alles weg, was da erfunden worden ist, und kommen auf viele Apfelkerne. Oder ich denke mal, Matthias hat schon das Zwiebelschalenmodell hier angesprochen, dass wir machen alle Schalen von erfundenen Geschichten, die er hat, weg, und dann schluss ist gar nichts. Ich sehe Jesus eher so als Bananenmodell. Und zwar eine verrottete alte Banane, wo sozusagen alles nur noch aus zermatschten alten, fauligen Geschichtskram besteht, die da hinzugedichtet worden sind. Und wenn wir jetzt die Bananenschale wegmachen, dann ist da drin eigentlich auch kein Kern der Geschichte. Und das fängt genauso an, also es ist schlimmer, als ich gedacht habe.
Also wenn ihr meine Meinung hören wollt, ne, er versucht da jetzt irgendwie mit diesem historischen Quark und so weiter da irgendwie so zu tun, als hätte er alles berücksichtigt. Ne? Aber ihr werdet sehen, dass er ganz im Gegenteil vorhat, den Jesus sehr wörtlich und sehr menschlich zu nehmen. Und ich mache mal direkt weiter mit dem nächsten kleinen Zitat, und das lautet wie folgt. Und übrigens, jetzt geht praktisch so eine Linie los, wo er lauter Attribute untersucht. Ne? Jesus der Suchende, Jesus der Verzweifelte, Jesus der Liebende, Jesus der Strenge und so weiter. Und das sind so kleine Kapitelchen, ja, und jetzt sind wir also bei dem Suchenden. Und es startet schon bei Jesu Geburt. Also der Artikel startet die Reise durch das Leben von Jesu bei seiner Geburt. Aber nicht die Geburt selbst steht im Mittelpunkt, sondern es geht um Jesus, der eigentlich nie so recht passen will in die Welt, in die er hineingeboren wurde. Und das sagt der Autor mit folgendem Zitat.
Von Anfang an durchzieht ein Störgefühl Jesus' Leben. Heute stellt man sich die Szenerie idyllisch vor. Das Kind, das Stroh, die Hirten. Sogar Engel sollen gesungen haben in dieser Nacht, von einem Stern erleuchtet, wie es ihn nach dem Wissen jener Zeit nur zu ganz besonderen Anlässen geben soll. Aber das Kind liegt nicht in einem Bett, sondern in einer Krippe aus Holz. Ist das Neugeborene zum Tod verdammt von Anfang an? Ist es dafür in die Welt geworfen worden von diesem ominösen Vater in seiner Allmacht? Und versucht das Kind dem Schicksal seinen eigenen Willen entgegenzusetzen? Auf seinen Wegen durch Dörfer und Städte, hoch auf Berge und hinab an die Ufer des See Genezareth trägt Jesus einen inneren Widerstreit mit diesem Vater aus. Wessen Wille geschehe, meiner oder deiner? Es wird Jesus' Lebensthema und eine Frage, die bis heute nachhallt, weil alle Menschen sie in sich tragen. Wozu bin ich in der Welt?
Zitat Ende von Patrick Schwarz. Na, was meint ihr, Matthias?
Nach christlicher Vorstellung ist ja völlig klar, wozu war Jesus in der Welt. Der war dazu da, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und die Menschen von der Sünde zu erlösen, die ja irgendwie durch die Adam und Eva in die Welt gekommen sein soll. Jetzt könnte es sein, dass Herr Schwarz so jemand ist, der nicht mehr so tief im Christentum drinsteckt, sondern nur noch jetzt denkt, da lief irgendwie so ein Jesus rum. Das ist dann sein Problem. Also die Frage stellt sich für mich gar nicht. Das wissen wir ja schon von Paulus, den Christian erwähnt hat, wozu Jesus in der Welt war. Und wenn Herr Schwarz das nicht weiß, dann hat er die Bibel halt nicht richtig gelesen.
Ist das Neugeborene zum Tod verdammt von Anfang an? Ja. Hallo, das ist Gottes genialer Plan gewesen.
Habt ihr das gemerkt, dass er gesagt hat, sogar Engel sollen gesungen haben in dieser Nacht, von einem Stern erleuchtet, wie es ihnen nach dem Wissen jener Zeit nur zu ganz besonderen Anlässen gegeben haben soll. Also da war ja, hallo, sag mal, habe ich das mal irgendwie nicht richtig mitbekommen? Er meint wirklich, es hätte Sterne gegeben, die zu besonderen Anlässen geleuchtet haben und das war das Wissen der Zeit? Habe ich so noch nie gehört.
Aber wenn eine Sternschnuppe runtergefallen ist, dann haben die Leute damals schon gedacht, ah, da ist jetzt irgendetwas Besonderes passiert, da gehe ich mal hin.
Das war eine Supernova, die genau richtig früher in der Vergangenheit gezündet worden ist, damit Jesus dann später dort geboren wird auf diesem kleinen Planeten.
Das ist genau diese auch, sagen wir, so ein bisschen hinterfotzige Formulierung. Du erkennst, der glaubt das nicht, aber er formuliert es quasi mit plausible deniability. Ne? Er sagt dann nicht, das war so, sondern das soll so gewesen sein. Ne? Und dass jetzt diese die Formulierung mit den Himmelserscheinungen dazu besonderen Anlässen, das hätte ich jetzt so verstanden, dass er so meint, die Leute haben dann gedacht, das ist ein besonderer Anlass, wenn da diese Himmelserscheinungen sind. Ich habe übrigens mal geguckt, das Witzige ist ja, alleine wenn man die christlichen Theorien guckt, was der Weihnachtsstern gewesen sein könnte, dann merkt man, da gab es wirklich mindestens jedes zweite Jahr irgendwie so eine komische Himmelserscheinung, sodass das jetzt auch gar nichts Besonderes war, da findet man immer was, wenn man lange genug sucht. Oder sag mal jetzt, da muss man nicht sehr lange suchen im Sinne von mehreren Jahren, sondern irgendwo findet man immer was, was als Weihnachtsstern herhalten kann.
Ich gehe in den nächsten Abschnitt und zwar jetzt geht es also um das sogenannte Patchwork-Kind. Es geht also jetzt um die frühe Kindheit von Jesus. Der Autor betrachtet diesmal die Familie von Jesus, die uns ja manchmal als ein Ideal vorgehalten wird. Von Bischöfen und gerade der katholischen Kirche und so sagen, ja, ne, das ist auch nicht mehr modern, aber so wäre es eigentlich richtig und so weiter. Ne? Die aber doch seltsam konstruiert wird. Und dazu sagt der Autor folgendes, Zitat.
So prekär wie die Umstände, so fragwürdig ist die Herkunftsfamilie. Ein Fall für das Jugendamt genau genommen. Maria, die Mutter, ist verbürgt. Beim biologischen Vater ist die Lage verzwickter. Er ist unbekannt, sieht man von einem Tagtraum ab, den die Schwangere hatte und in dem ihr angeblich der göttliche Erzeuger offenbart wurde. Als Ersatzvater ist ein Josef eingesprungen, der die Schwangere nach heutigen Maßstäben minderjährige Mutter nicht sitzen lassen wollte. Eine heile Familie war das wahrscheinlich nicht. Auch wenn man sie später die Heilige nannte. Und danach kamen vier Brüder hinzu und eine ungenannte Zahl von Schwestern. In diesen Fällen war Josef wohl der Vater. Jesus hatte also einen Schwung Halbgeschwister, das typische Patchwork eben.
Zitat Ende von Patrick Schwarz in der Zeit. So, was sagt ihr zu dem Patchwork-Kind? Zuerst kommt Matthias, dann Viktor.
Ja, das sind so Scheinprobleme, würde Herr Kubica sagen. Die überhaupt nur dadurch entstehen, dass diese Geschichte da ist und dass es ernst genommen wird. Ja, und er nimmt sie jetzt irgendwie halb ernst, dass er jetzt sagt, also Maria hatte jetzt, der ist zwar kein Engel erschienen, aber also das, ich weiß auch nicht, woher nimmt, dass Maria verbürgt war. Ja, also nicht mehr in der Apostelgeschichte, außer im ersten Kapitel, glaube ich, wird die erwähnt. Also ich weiß schon, warum ich die Zeit nicht abonniere.
Also wenn Gott der Vater von Jesus ist und Maria so jungfräulich schwanger geworden ist, ne, dann frage ich mich immer, es gibt auch diese Stelle in der Bibel, wo Maria und die Brüder von Jesus zu ihm gehen und ihn für verrückt halten. Also wenn Maria jungfräulich schwanger geworden wäre, dann hätte sie doch ein Wunder, wo sie dann an ihren eigenen Sohn glauben würde. Dann würde die doch nicht dahin gehen und den für verrückt halten. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Und ich sage, dass die Maria, die ist gleich zur Magdalena gelaufen, ja, und sie hat ihm gesagt, ach Mensch, ich bin schwanger und Josef ist nicht der Vater. Und so macht sie auch, komm, wir sagen, das ist der Messias, ja, der müsste kommen. Und ich bin ja auch schwanger. Das ist dann wie heißt er?
Johannes.
Der Täufer. Johannes der Täufer. Ja, genau. Das ist die erste Verschwörung.
Die hieß aber nicht Magdalena, sondern Elisabeth. Ja, mir fiel noch ein, Jörn sprach vorhin davon, das arme Jesuskind in der Krippe schon dem Tod geweiht. Mir fiel gerade ein, ja, Gott hätte ja mal die Magier daran hindern können, bei Herodes vorbeizukommen. Dann hätte er nämlich den ganzen anderen Neugeborenen in Bethlehem die Ermordung erspart. Na, dieses Massaker. Hätte Gott ja mal eingreifen können. Aber nein, es war wichtig, dass diese Wunder da erfüllt werden. Und zu Viktor will ich noch hinzufügen, also nicht nur ist Maria ja den Evangelien zufolge vom Heiligen Geist schwanger geworden, ne? Das könnte man ja vielleicht noch irgendwie weg erklären, ne, mit Herrn Falke, aber der Engel hat es ja auch vorher angekündigt, dann stand der Stern über der Krippe, dann kamen die Heiligen Drei Könige, haben Gold, Weihrauch und, also es waren jetzt nicht offiziell Könige, aber Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht und dann soll Jesus ja noch mit 12 Jahren im Tempel da groß rumgelehrt haben. Ne? Da hätte man ja schon mal daran zweifeln können, dass er bekloppt war. Ne? Der drängte sich ja die göttliche Mission quasi auf.
Also mich stören dabei journalistische Fehler. Ne? Er kann ja gläubig sein, wie er will, ne? Aber er muss ja trotzdem seine Arbeit richtig machen. Er schreibt es ja nicht in irgendeinem Bibelheftchen, ne? Sondern in einer angesehenen journalistischen Publikation und er sagt jetzt, Maria, die Mutter, ist verbürgt. Und da frage ich mich, wie kann so ein Text in einer Tageszeitung oder einer Wochenzeitung erscheinen, ohne dass da mal irgendwie ein Redakteur sagt, also Leute, das ist mir neu, kann man da mal eine Quelle sehen oder was? Das finde ich also sehr komisch, weil Maria ist ganz sicherlich nicht verbürgt. Und dann hat er ja so getan, als würde er schon wissen, ja, die historisch-kritische Forschung und die Naturwissenschaften, ne, die haben da viel abgeschliffen. Aber er nimmt das jetzt alles von der Krippe über die Jungfrauengeburt, nimmt er alles wörtlich und denkt, das sind historische Fakten. Und das ist schon wirklich echt dämlich. Und wo ist denn da die Jungfrauengeburt? Er hat zwar so ein bisschen angedeutet, ne, aber das ist ja so ein Faktum, gerade wenn er versucht, so den wahren Kern rauszuarbeiten, ne, wie war es denn wirklich? Da kann er ja nicht einfach diese Jungfrauengeburt unterschlagen, dass die da plötzlich schwanger ist und keiner weiß woher. Naja, so, also ihr seht, es geht hoch her und ich gehe gleich in den nächsten Punkt und zwar jetzt geht es in die Teenagerzeit. Jetzt geht es um das Kapitel Der Ausbrecher. Also Teenagerzeit, eine Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein. Und manche Eigenschaften zeigen sich in dieser Zeit unverstellt, ein bisschen ungebremst auch. Aber dadurch auch unschuldig und unbekümmert. Ne? Und da spricht so ein bisschen die Wahrheit. Und deswegen kann man sich schon fragen, wird hier der spätere Jesus erstmals sichtbar? Und diese Frage stellt jetzt der Autor wie folgt in folgendem Zitat.
Angesichts dieser Kindheit ist es wenig verwunderlich, dass die eine Geschichte, die aus Jesus' Jugend immer wieder erzählt wird, von einem Teenager handelt, der befremdliche Verhaltensweisen an den Tag legt. Erst ist der Junge aus der Kleinstadt bei einem Besuch in der Großstadt Jerusalem den Eltern davongelaufen. Und dann fängt er an, den Erwachsenen rundherum Vorträge zu halten. Nach 3 Tagen Suche findet ihn die Mutter endlich im Tempel von Jerusalem. Halb erleichtert, halb fassungslos herrscht sie ihn an, was er hier tue. Er versteht nicht, das sei schließlich das Haus seines Vaters. Mancher damals mag sich denken, so ein Sohn Gottes spleen, kann man da nichts dagegen tun? Doch Kinder- und Jugendtherapeuten sind rar gesät im Jerusalem der Römerzeit.
Zitat Ende von Patrick Schwarz in der Zeit. Ja, was denkt ihr, liebe Ketzer? Christian?
Also in dem Zwiebelmodell wäre das irgendwie ganz, ganz außen, wo selbst die Theologen nicht sagen würden, dass das korrekt ist. Jetzt fängt er vielleicht noch an, irgendwelche apokryphen Geschichten noch zu erzählen, die noch nicht mehr in die Bibel gelandet hat. Also das steht in der Bibel drin, aber das glaubt auch kein Theologe, dass das stimmt.
Ja, in den Evangelien ist ja viel, wo wir darüber diskutieren können, dass das von Josephus geklaut ist. Und auch diese Stelle finden wir bei Josephus, dass da in seiner Vita er darüber berichtet, dass er als kleiner Junge schon da irgendwie als Experte herangezogen wurde für irgendwelche Sachen. Also eine von vielen Stellen.
Ja, und wir sind uns doch einig, dass das diese Stellen sind, die einfach aus theologischen Gründen da reingefummelt wurden, weil man halt also Jesus tritt auf im Grunde als junger Mann, als 30-Jähriger so ungefähr, fängt an zu predigen und weil das dann interessant wurde, musste man die Geschichte nach hinten raus verlängern. Und so wurden diese Geschichten dann dazu rangetackert und eben auch, dass er damals schon als Kind den Schriftgelehrten, der irgendwelche Predigten hielt, das sind einfach solche Histörchen, die doch man nicht ernst nehmen kann, wenn man zuvor gesagt hat, dass man das jetzt mal rational, sachlich betrachten würde und dass man auch die Forschung berücksichtigt. Also ich finde es sehr peinlich.
Also für mich ist das so ein Artikel, da musste einer irgendwie ein oder zwei Seiten füllen vor Weihnachten mit irgendwas über Jesus und er hat sich das ausgedacht. Und dann, gut, dann muss er sich natürlich das aus den Evangelien rauspicken, was er noch am meisten Fleisch sozusagen an den Knochen hat oder was draus machen kann. Ne? Aber jemand, der jetzt vernünftig über die Evangelien nachdenken würde, ohne verpflichtet zu sein, so einen Artikel zu schreiben, der könnte sich das sparen. Kein vernünftiger Mensch würde sowas machen.
Sehe ich auch so. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass dieser Autor von der Zeit diesen Text schon so was Glühendes gibt. Also der kann schon schreiben und ich versuche das möglichst so vorzulesen, wie er sich es wohl gedacht hat. Er hat so einen ganz bestimmten Rhythmus mit langen Sätzen, ne? Das gibt dann so ein Tempo und dann wird es plötzlich ganz langsam und so weiter. Ne? Das macht er schon mit viel Gefühl. Ne? Aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Also das war jetzt gerade die Episode der Ausbrecher, ne? Der Ausreißer. Und jetzt kommt die Episode der Aufbrecher. Aktenzeichen XY ungelöst. Ne? Und jetzt kommt also die Geschichte so richtig in Fahrt. Aus dem Teenager wird ein Mann und der junge Jesus beginnt immer mehr zu spüren, dass er einen besonderen Auftrag zu erfüllen hat. Und aus seiner Situation erwächst so eine Art rastlose Kraft. Und das hören wir jetzt in dem folgenden Zitat. Nach diesem ersten Abenteuer wächst der Junge weitgehend ruhig zum Mann heran. Aber eines wächst sich nicht aus. Die Rastlosigkeit, der ständige Wunsch nach Bewegung, im Außen wie im Inneren, diese Unruhe des Herzens, sie kehrt wieder. Nicht sofort freilich. Latenzzeit nennen Psychologen die Jahre, in denen einer ausbrütet, was früh angelegt ist, als Prägung, als Störung vielleicht sogar, bis es sich unvermutet bahnbricht. Eine fiebrige Intensität muss das gewesen sein, die Jesus schließlich aus seiner Alltagsexistenz herauskatapultiert. Woher das Feuer? Wozu die Eile? Nicht aus sich heraus macht er sich auf diesen Weg. Jesus will sich beweisen vor einem Vater, den er nie hatte, dem abwesenden, allmächtigen Vatergott. Er wächst über sich hinaus, stürzt sich in ein neues Leben, das Leben des Wanderpredigers. Und so zieht er los. Die Straße ist ab da seine Heimat. Zitat Ende von Patrick Schwarz. Ja, da ist er jetzt, der Straßenprediger. Hinaus in die Welt und in die Unendlichkeit. Was meint ihr, Christian?
Ja, er müsste sich noch nicht mal was zu zitieren. Also das hat er sich aus der Nase gezogen, das Ganze.
Ja, er überträgt es praktisch so ganz zugespitzte Momente, ne, auf die Person, und das ist ja auch der Sinn des Artikels, ne, dass er jetzt so diese Geschichten auch so psychologisiert irgendwie, ne, Matthias?
Also ich erinnere mich noch früher, Heiner Geißler wusste immer genau, was Jesus wollte. Aber jetzt wird es noch schlimmer, Patrick Schwarz weiß, was Jesus dachte. Ne, also hätte ich die Zeit abonniert, würde ich sie jetzt abbestellen.
Also man sieht, ne, er rationalisiert und das passt wunderbar, Matthias, zu diesem Beitrag, den du neulich gemacht hast, ne, dass die Leute halt rationalisieren und nicht wirklich versuchen, vernünftig zu begründen, wie war das jetzt, was kann man für Schlüsse ziehen, ne, sondern sie gurken sich und schmieden sich das Eisen so hin, wie sie es halt gerne gebogen haben wollen. Und es ist doch völlig klar, dass dieser Abschnitt der Bibelerzählungen eine reine Märchenerzählung ist und jetzt macht er darum mit Latenzzeit und mit so Fachbegriffen, als ob das irgendwas Fachliches hätte. Und wir gucken mal, wie das weitergeht. Also das war die Episode der Aufbrecher und jetzt geht es in die nächste Episode der Gefährdete. Macht Spaß? Ah, geht so. Ja. Also, Jesus ist jetzt unterwegs in Galiläa und was tat er dort? Es blieb nicht beim Predigen, denn das alleine wäre nichts Besonderes gewesen. Seine Heilkraft überzeugte die Menschen, aber er schöpfte diese Kraft aus seiner eigenen Zerrissenheit. Denn noch war er selbst nicht angekommen. Und das erfahren wir jetzt im folgenden Zitat.
Jesus lebt in einer Welt, die von Psychologie nicht wusste, von Geistern und Dämonen dafür umso mehr. Seine Qualitäten als Heiler werden oft geschildert. Er trieb viele Dämonen aus, heißt es im Markus-Evangelium lakonisch. Jesus' Expertise rührt aus eigener Erfahrung. Ehe er aufbrach in die Welt, hat er sich eine Sinnensuche in der Einsamkeit verordnet. 40 Tage Wüstenretreat mit Fasten und Meditation. Allein auf sich gestellt, schütteln den Mann in der Wüste innere Qualen, Halluzinationen zwischen Weltherrschaft und Todesabgrund. Die Bibel spricht in der alten Sprache des Glaubens von Versuchungen. Den Teufel nennt die Bibel das, was an ihm zerrt. Und Engel die Kräfte, die ihm zuwachsen, die Krise durchzustehen.
Zitat Ende von Patrick Schwarz. Also, Jesus in Gefahr, in der Wüste, den Versuchungen ausgesetzt. Was meint ihr, Matthias?
Also, das ist für mich so eine kindische Herangehensweise an die Evangelien, so wie vor ein paar Jahrzehnten gab es auch so Bücher, die Bibel hat recht, und dann wurde immer so geguckt, so Mann, naja, das könnte da irgendwie so ein komischer Pflanzenteil sein, das da in der Wüste wächst. Also, wir haben dann immer versucht, so Geschichten aus der Bibel irgendwie so als zu erklären, als hätte sich das so abgespielt können, die Leute haben das nur damals nicht verstanden oder so. Was natürlich das Problem hat, dass dann die Bibel gar keine übernatürliche Wirkung mehr erfordert. Ne? Aber so eine, das ist so für mich so eine naive Herangehensweise, und die wird auch, muss ja auch meinen Namensvetter Matthäus unter anderem verteidigen, die wird den Evangelien auch nicht gerecht. Ne, weil die gucken sie da drauf und tun so, als hätte sich das wirklich so abgespielt. Und um diese Sachen zu verstehen, was die meinen, muss man eben sich auskennen mit der Bibel, oder man muss zumindest mal eine Studienbibel, das sage ich ja immer, benutzen. Worauf beziehen sich diese ganzen Stellen? Wie ist das zu verstehen? Und so weiter. Und das spart er sich hier alles. Tut aber so, als sei hier schon fast so ein studierter Neutestamentler. Ne, also ja. Schlimm. Jan, du quälst uns hier. Also quasi meine eigene Passion hier. Matthias' Passion ja. Quasi, dieser Artikel. Und das auch noch nach dem blöden Falke heute Nacht.
Ja, und habt ihr gemerkt, wie Teufel und Engel zu reinen psychologischen Phänomenen werden? Mit welchem Recht vergewaltigt er diese christlichen Sachen? Und sagt einfach, das sind ja so Psychosachen. Ne? Ramona?
Es wundert mich, dass da doch ein bisschen Logik dahinter steckt, ja, dass er in die Wüste ging. Was hatte er? Er hatte Durst, er hatte Hunger, es ist heiß, er fing irgendwann an zu halluzinieren, ja, daher kommen diese ganzen Sachen. Also man könnte heute ja sagen, ja, das ist logisch, ja, dass der da jetzt Dämonen gesehen hat und alles so Sachen, das wundert mich jetzt schon ein bisschen.
Diese Versuchung durch den Satan, die ist aus dem Zoroastrismus geklaut. Da wird Zoroaster von Ahriman in Versuchung geführt und widersteht dann aber.
Und auch hier ist wieder die theologische Absicht völlig klar. Ich will jetzt nicht, dass wir ständig so diese sehr schwierige Bibelexegese machen, wo man zu all diesen Dingen immer sehr viel sagen kann. Es gibt auch Anspielungen im Alten Testament und so weiter und so fort. Ne? Aber dass das eine rein theologische Funktion hat und nicht wirklich jetzt eine Biografie, ne? Dass er da jetzt irgendwie da wirklich gewesen wäre und so, das ist ja irgendwie auch den Gläubigen klar, sei denn, es sind jetzt irgendwie evangelikal und so, also echt peinlich, ne? Naja. So, also bisher wurde Jesus dargestellt in einer Weise, ne? Also er war selber auf der Suche, er zweifelte, er war zerrissen. Und auch wenn er dann als Erwachsener zunehmend Selbstvertrauen gewann, doch dann mit der Zeit, auch als Wanderprediger, da wurde er dann sicherer und fordernder. Und davon handelt die nächste Episode, Zitat.
Der Wanderprediger weiß nun, was er will, aber zu einem umgänglichen Zeitgenossen wird er dadurch nicht für jedermann. Da gibt es Ausbrüche der Wut auf die Verhältnisse und auf so manche Mitmenschen, auf die Trägen und die Hochnäsigen, die Reichen und die Selbstgewissen. Es folgen Momente tiefsten Mitgefühls für die vom Leben, von der Gesellschaft und den mächtigen, gebeutelten Seelen. Wiederkehrende Verzweiflung über die Begriffsstutzigkeit mancher seiner Zuhörer paart sich mit demonstrativer Überzeugtheit von sich selbst. »Ich bin das Licht der Welt«, zitiert ihn das Johannesevangelium. »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.« Woher nimmt er diese Selbstgewissheit? Nicht zufällig erfährt Jesus seine kraftvollsten Momente, wenn er sich mit seinem Vater einig fühlt, wenn er nicht allein für sich, sondern stellvertretend für ihn spricht. Er weist dann eine Himmelskraft in seinem Rücken. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Solche Sätze muss man sich erst mal trauen.
Zitat Ende von Patrick Schwarz. Ja, Christian?
Es gibt schon einen Grund, warum man das Johannesevangelium als das letzte gesehen hat. Grüße an Matthias an der Stelle. Darüber reden wir noch später. Und das sind theologische Botschaften, die er hier sagt und nichts Historisches. Das glaubt keiner, dass das eine von den Apfelkernchen ist in der Geschichte von Jesus.
Richtig. Man kann nicht sagen, wir wollen uns dem historischen Kern nähern und dann auch so genau, so akkurat, dass man sogar dann über seine psychischen Sachen irgendwie Schlussfolgerungen anstellen kann, dann ausgerechnet das Johannesevangelium nehmen. Das ist einfach bescheuert. Ihr nickt mir im Kopf, ja, also das gibt mir große Befriedigung, ja. Gut, dann gehe ich gleich ins Nächste. Und zwar, jetzt geht es um Jesus, der Charismatische. Und dabei geht es jetzt Stück für Stück und zunehmend mehr um die Botschaft von Jesus und seinen Jüngern. Was wollten sie von den Menschen? Was war ihre Botschaft? Zitat:
Es ist inzwischen ein inneres Leuchten um Jesus, das die einen abschreckt, die anderen anzieht. Der umherwandernde Haufen, den der Nazarener nun mit seiner Gefolgschaft bildet, zieht zunehmend die Massen an. Der charismatische Anführer und die jungen Leute suchen zeitgemäße Antworten auf eine zeitlose Frage: Wie könnte die Liebe freier werden in einer unfreien Welt? Keine sexuelle Revolution ist damals gemeint, aber auch die radikale Entscheidung für die Nächstenliebe kommt einem Umsturz der Verhältnisse gleich. Es ist eine Zeit, in der Klassenschranken, Clandenken und die Vorherrschaft der Gewalt den Alltag bestimmen.
Zitat Ende.
Er projiziert hier irgendwelchen Scheiß in Jesus rein, also wie Falke quasi in Lücken im Universum seinen Gott rein projiziert. Projiziert er hier Dinge in die Evangelien rein, die da gar nicht stimmen, die dem zwar nicht direkt widersprechen vielleicht, aber da kann jeder schreiben, was er will. Und mich überzeugt es nicht, mich beeindruckt es nicht.
Ja, Klassenschranken zum Beispiel, er sprach mit den Zöllnern. Mit Frauen hat er gesprochen, die Frauen sind mit ihm herumgezogen. Also das war früher auch nicht üblich, ne? Also das kann man schon sagen. Ne? Ja. Christian?
Es war vielleicht bei den Juden nicht üblich, aber ich weiß ganz genau, dass in anderen Kulturen es durchaus üblich war, sogar weibliche Philosophinnen zu haben, die einen die Akademie in Alexandrien geführt haben, bis sie von den Mönchen da zerfleischt worden sind, von den Christlichen übrigens. Also wenn, dann hat er höchstens Probleme gelöst, die Juden hatten und nicht die anderen.
Ja, das ist genau der Punkt, ja. Nichts hat die Menschen abgehalten davon, alle möglichen Leute zu lieben oder zu achten oder die Gesellschaft zu gestalten, außer eben diese dummen Gebote von Jahwe. Ne? Zufälligerweise der Vater von Jesus, und manche sagen ja, er war es selber. Und dann frage ich mich, wenn die Welt so unfrei war und so lieblos, wieso machte dann Jesus oder Jahwe die Welt nicht frei und liebevoll? Und man kann ja sagen, ja gut, das genau hat er ja versucht, ne? Aber hätte er auch einfacher haben können, Ramona.
Vielleicht hatten sie jetzt nicht die Gesellschaft an sich, sondern halt auch die Römer. Die Figur Jesus, er habe gesagt, werfe den ersten Stein, wenn du ohne Schuld bist. Das ist schon...
Aber speziell dieses, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, das kommt ja aus dieser Szene, wo mit der Sünderin, ne, die gesündigt hat und die gesteinigt werden soll, und dann sagt er, obwohl keiner weiß, wieso muss der sich jetzt da einmischen und wieso hat der die Autorität, ne, der sagt dann irgendwie, wer ohne Fehl ist, werfe den ersten Stein, du aber gehe hinfort und sündige nicht mehr, ne? Komischerweise fehlt in den ältesten Ausgaben der Johannes, das Johannesevangelium genau diese Episode. Das ist eine spätere Einfügung und das ist sicherlich nicht historisch. Ne? So, Schlusswort zu diesem Segment von Matthias oder ziehst du zurück?
Ich wollte das auch nur sagen, dass gerade dieser schlaue Spruch nun als nachträgliche Einführung allgemein gilt.
Ja. So, dann gehe ich in den nächsten Punkt. Und zwar jetzt haben wir also Jesus den Charismatischen gesehen. Und damit es jetzt nicht zu plump wird, erfahren wir auch etwas über den wütenden Jesus. Aber diese Wut ist eine Kraft, ein nach vorne drängen. Denn siehe, das Ende ist nah. Mist, jetzt fange ich auch schon so an. Ne? Also gleich mal hier weiter mit dem nächsten Zitat. Und es lautet wie folgt. Zitat.
Im Austeilen ist der Mann mindestens so geübt wie im Einstecken. Er gebraucht Worte wie Fäuste. Er macht Aussagen gerne zu Ansagen. Immer wieder demonstriert er seine Befähigung und Bereitschaft zum flammenden Zorn. Und gern geht er gerade seine Ängsten, seine Nächsten an. Seine Jünger trifft es mit unverstellter Schärfe. Seid ihr denn auch so unverständig? Begreift ihr noch nicht? Hält er ihnen vor, als sie eines seiner Gleichnisse nicht verstehen. Wie wütend er sein kann und wie verzweifelt. Oft hadert er mit seinen Zuhörern, ihrer Verstocktheit, ihrer Kleingläubigkeit, ihrer Gier nach der schnellen Befriedigung. Einmal den Heiland sehen, einmal den Saum seines Kleides berühren und schon soll Heilung geschehen, ein neues Leben beginnen? Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sagt er.
Zitat Ende von Patrick Schwarz. Tja, Jesus der Wütende, Matthias?
Ich nehme hier diese theologische Denke wahr. Wir erinnern uns an Herrn Leyendecker, also diese in dem Wort Zumutung steckt auch das Wort Mut. Also das war so eine Bibelarbeit aus dem Kirchentag, wo man sich an irgendwelchen Nebensächlichkeiten hochzieht und dann da also eine Bedeutung rein interpretiert, die ursprünglich gar nicht da ist. Und das macht er hier auch. Er greift irgendwas raus und übertreibt es dann. Er sagt ja nicht einfach, das war jetzt so und so, so war es halt, sondern er drückt das jetzt so und er will es auch so drücken. Das ist einfach nicht ernst zu nehmen.
Und gerade so wörtliche Zitate, wo dann auch die Bedeutung in der Betonung liegt, ne, und da, wo man es ganz genau übersetzen muss, aber wir wissen ja, man kann es gar nicht so genau übersetzen. Ne, und genau da macht er dann irgendwie seine Schlussfolgerung dran fest, ist er auch einfach nicht seriös.
Der allwissende Trittelkott hier regt sich auf, dass sie ihn nicht verstehen. Er müsste es eigentlich vorher wissen. Also ich meine, die Wut und Nächstenliebe, da wird einfach alles hineingeworfen in den Charakter, was da ist, und dafür jeder seine Stelle. Aber konsistent ist das nicht. Das ist nicht weise oder so.
Vielleicht sollten wir ein bisschen nachsichtig sein. Der Mann, der hat da jetzt etwas geschrieben zu Weihnachten für alle Schäfchen, die das lesen. Für die ist es ja geschrieben. Ja, und wenn du das jetzt so nimmst, dann ist das ja eine schöne Geschichte, so über das Jesuskindchen und wie er dann später war. Und
er kommt nicht direkt auf den Scheiterhaufen, er wird nur so ein bisschen angekokelt, ne, dass es ein bisschen streng riecht. Ne? Wer weiß, vielleicht hat er Übergewicht. Ich glaube, das ist der Fall. Dann riecht es auch lecker. So, also, jetzt geht's weiter. Ich habe noch zwei solche Episoden. Wir sind also auf der Zielgerade. Und jetzt kommt also erstmal ein bisschen Gefühl, muss jetzt mal her. Ne? Jetzt kommt der Empfindsame. Also, Jesus, der Empfindsame, wird uns gleich begegnen als großer Künstler, der nicht interessiert ist an oberflächlicher Effekthascherei. Nein, es geht ihm nicht um ein schnelles Wunder hier und da, sondern er ist ein Menschenfischer. Zitat:
Hartnäckig verlangt dieser Mann mit der seltsam intensiven Ausstrahlung ein echtes Einlassen des einen Menschen auf den anderen. Mögen sich die Leute über seine offenkundigen Zauberkünste die Köpfe heiß reden, Brote vermehren, Wasser in Wein verwandeln. Wie macht er das nur? Ist er mit Dämonen im Bunde? Er selbst bleibt ganz ruhig inmitten aller Aufregung. Die meisten seiner Wunder sind zunächst einmal Wunder der Begegnung. Erst wenn er im Gegenüber einen Moment der Umkehr verspürt, beim Blinden, beim Lahmen, beim Besessenen, gibt er seinen Segen dazu. Drei Gaben der Empfindung machen ihn am Ende seines Weges aus. Seine Wut, sein Mitgefühl, seine Verzweiflung. Die Wut will verändern, das Mitgefühl trösten, die Verzweiflung resignieren. Und so zerreißt es Jesus immer wieder das Herz angesichts der Menschen um ihn herum. Ihren Nöten will er abhelfen, ihre Armut in der Welt, ihre Ausgrenzung, vor allem aber ihre Verlorenheit in der eigenen Seele. Nicht um mich geht es doch, es geht um euch. Er schreit es ihnen ins Gesicht, er bettelt um ihre Einsicht, er verzweifelt an ihrer Hartleibigkeit. Die Palette von Gefühlen, die er dabei durchläuft, von ganz Licht bis fast ganz dunkel, sie macht den inneren Spannungsbogen seiner Persönlichkeit aus. Sie macht Jesus zum Menschen.
Zitat Ende von Patrick Schwarz. Ja, Matthias?
Also ich hatte ja vorhin die Theorie, dass Herr Schwarz da Seiten füllen musste. Ich habe jetzt eine neue Theorie. Herr Schwarz ist dement. Und bei Dementen, denen sagt man ja, so wie auch den Vater von Donald Trump, wo man sagt, ja, ja, kommen Sie mal weiter in Ihr Büro und dann legt man denen da irgendwelches Papier hin oder so, dass die nicht merken, dass man die schon nicht mehr ernst nimmt. Und das hat man, glaube ich, auch Herrn Schwarz gesagt. Ja, ja, schreib mir mal einen Artikel. Und dann ist dieser Artikel irgendwie tatsächlich in der Zeit veröffentlicht worden. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Also das ist schon ein peinlicher Pathos. Und ich verstehe natürlich auch diese riesige Geschichte, ne? Und da stehst du da als Autor jetzt davor und musst da irgendwie dagegen anschreiben und so weiter. Ne? Da gibt es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Und dann noch an Weihnachten und so. Und naja, aber ich verstehe Jesus irgendwie nicht, weil er fleht so sehr um diese Einsicht dieser dummen Leute, auf die wäre er gar nicht angewiesen. Er kann ja machen, was er will. Er kann ja die Welt erlösen, er kann die Welt retten und so weiter. Ne? Wenn er da Brote zaubert und so Zeugs, ne, dann kann er auch den Rest noch zaubern. Und dann sagt er, nicht um mich geht es. Ne? Ja, das sieht aber sein Vater ganz anders.
Gerade hat er noch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, der nur ich mich. Und dann jetzt sagt er plötzlich hier, es geht doch gar nicht um mich.
Ja. So, liebe Leute, jetzt, ihr habt es gleich geschafft, ihr wart sehr tapfer, ich muss euch loben. Ja, also das großartige Finale, jetzt ist er nicht mehr der Zornige oder der Verzweifelte oder der Empfindsame. Ich muss sagen, der Empfindsame, das klingt so ein bisschen wie ein Film von Rosa von Braunheim. Mhm. Aber jetzt kommt also der Erlöste und das klingt eher nach Rosamunde Pilcher. Also, selbst wer das Neue Testament nicht gelesen hat, kennt ja zumindest diese ergreifend erfundene Leidensgeschichte, die Passionsgeschichte mit allem, was die dramaturgische Trickkiste zu bieten hat. Die Erzählung spielt ja ganz bewusst mit haarsträubenden Konflikten auf verschiedenen Ebenen. Die Menschen, die das Gute nicht sehen wollen, die Sünder, die ihn verleumdeten, obwohl er der Einzige war, der nie gesündigt hatte, die Jünger, die ihm alles verdankten, die ihn jetzt im Stich ließen, und der Gottessohn, der Mensch wurde und der das alles ertrug und verzieh um der Menschen willen. Und unter diesem Vorzeichen erzählt jetzt der Autor sein grandioses Finale. Zitat:
Erstaunlich oft prophezeit er zuletzt, wie es mit ihm zu Ende gehen werde, mit einem frühen Tod nämlich. Denn so haben es in seinem jüdischen Glauben die alten Propheten vorausgesagt über den Messias, den Erlöser, der Jesus gern sein will. Was empfindet Jesus, den sicheren Tod vor Augen? Wut auf die Feinde? Verzweiflung über die untreuen Freunde? Ein letztes Mal betet er. Aus seinen Worten spricht weder Wut noch Verzweiflung, sondern etwas Neues, die Jesus-Qualität, Hingabe. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er lässt den Vater entscheiden. Und seine Mutter? Als es ans Sterben geht, hält sie mit ihm aus, unterm Kreuz und zusammen mit dem einen Jünger, von dem es heißt, dass Jesus ihn lieb hatte. Und Jesus will vom Patchwork nicht lassen, nicht einmal jetzt. Dass alle Liebe Stückwerk bleibt. Es ist die Wunde wie das Geschenk seiner Kindheit. Und dass jeder frei ist, Liebe zu stiften unter allen Umständen. Siehe, sagt der Sterbende zu Johannes, dem einzig verbliebenen Jünger, und weist auf Maria, deine Mutter. Und zu Maria, seiner Mutter, sagt er, Frau, siehe, dein Sohn.
Zitat Ende. Und das ist tatsächlich das Ende dieses Artikels von Patrick Schwarz in der frommen Zeit. Liebe Leute, wir sind im Finale. Wir können das noch kurz besprechen, diesen Punkt. Ihr könnt auch gerne ein Fazit ziehen. Was macht ihr daraus?
Ja, es stellt sich wieder mehr heraus, dass das Christentum ein Buchclub ist mit nur einem Buch. Und ich verstehe mittlerweile, warum die Leute in der Predigt einschlafen. Denn es ist immer dieselbe Story und es gibt keine neue Story und es ist nur eine Story.
Ja, und diese ganzen Fehler, die wären ihm nicht nur nicht passiert, wenn er auch den Ketzer-Podcast aufmerksam verfolgt hätte. Denn wir reden ja auch viel über Jesus und Theologie, aber wir machen das, ohne den ganzen Tag nur über Quatsch zu reden. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und der lautet:
Gott ist Quatsch, Leben ist die Hauptsache.
Arnold Zweig, geboren 1887 in Schlesien, gestorben 1968 in Ost-Berlin, er war ein deutscher Schriftsteller.
Das war die 163. Ausgabe des Ketzer-Podcasts.
Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, sehr empfehlenswert. Der Podcast von Mann glaubt es nicht. Radio Artikan, der atheistische Podcast aus Österreich. Artikan wie Atheismus. Und der YouTube-Kanal von Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.